Triumph-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der wir einen Sieg des glorreichen SV Meppen, also der ersten Mannschaft, also das ist das Besondere daran,
wichtig,
besprechen können. Ja, liebe Hörende, heute erste Mannschaft wieder im Fokus als erstes.
Du bist als erstes.
Weil sie gewonnen haben natürlich.
Ja, weil sie gewonnen haben natürlich. Wir sind halt Erfolgspodcaster.
Vollkommen, ja.
Und an meiner Seite der super Erfolgspodcaster Lukas, hallo.
Ja, aber in diesem Fall ja nicht, weil ich habe das Spiel gegen Saarbrücken nicht gesehen. Ja,
du hast es ausgeschlagen.
Ich habe ausgeschlagen.
Was mich übrigens dazu führt, du hast Stadionverbot.
Ich habe Stadionverbot, ja. Warst du nicht auch bei dem Spiel noch schon nicht da, was wir gewonnen haben? Nee, stimmt, du hast nur einen Podcast.
Da habe ich noch den Podcast nicht mitgemacht.
Genau. Okay,
du
warst
nicht im Stadion.
Zum Glück, ja.
Das ist auch das, ich habe Kumpel dabei gehabt, Christian, schönen Gruß. Dann habe ich gesagt, sehr gut, wir haben jetzt gewonnen. Du warst das erste Mal diese Saison im Stadion. Wir müssen jetzt...
Stimmt nicht, oder?
Doch, stimmt wohl.
Okay.
Ist ein anderer Chris.
Ah, okay, ja, gut, dann haben wir nichts
gesagt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so, dann müssen wir jetzt mal eben in den Fanshop, ne? Trikot, Schal, Mütze und Samstag geht's nach Wiesbaden. Egal, Hauptsache du fährst hin und wir holen noch Punkte, dass wir doch vielleicht noch ein bisschen aufsteigen können.
Genau. Also der Klassenhalt ist damit eigentlich schon fast gesichert,
würde ich sagen. Ja, das würde ich auch sagen, aber gut, da kommen wir gleich nochmal zu. Also diese Euphorie, die da teilweise wieder aufschwappt, ich vermag es nicht zu teilen. Alles das, was ich jetzt gehört habe, war halt
dem Ironie.
Sarkasmus geschuldet, würde ich sagen. Ja.
Sarkasmus-Schild habe ich die ganze Zeit hochgehalten, habt ihr ja bestimmt
gesehen. Kann euch beruhigen, wir steigen trotzdem ab. Schon auch aus der Prämisse heraus, weil ich sonst einer dritten Person versprochen habe, sollten wir es nicht tun, kriegt er eine Dauerkarte von mir. Und ich bin doch kein Millionär.
Fände ich aber doch in Ordnung, wenn du die zahlen müsstest. Ich würde dich da auch unterstützen mit einem Euro.
50% wäre nicht schlecht gewesen, dann hätte ich da noch drüber reden können. Nein, aber bleiben wir realistisch. Das wird halt trotzdem nichts. In Wiesbaden gibt es halt den nächsten Dämpfer und dann ist Feierabend.
So ist es man gewohnt. Wir haben noch keine 2-Spiele-Folge gewonnen. Es sind noch 8 Punkte Rückstand. Es sind noch 5 Spiele, ja.
Wir sind fast doppelt so viele Punkte zu kriegen, wie wir haben müssen.
Ja, ne? Es spricht nicht viel dafür, dass das jetzt auch früh aufkeimen sollte. Wenn wir mit Ehre absteigen, sozusagen, reicht mir das schon.
Ja, so sind wir gerade
in der Phase.
Genau. Und ich muss nämlich sagen, also auch bei allem das, und das gibt ja auch nichts.
Weiß ich auch gar nicht.
Das ziehe ich jetzt sarkastisch schon ein bisschen hoch.
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil du wirst ja den Saarbrücken-Podcast logischerweise, also den ersten Teil dieser Podcast-Folge wirst du ja ertragen müssen, weil wir sprechen ja über Saarbrücken.
Ertragen
auch, genau. Dann kannst du ja gute, schlechte Dinge, ich werf dann halt irgendwas ein. Ich habe die erweiterten Highlights geguckt, sozusagen.
Ja.
Und warum ich übrigens nicht in Saarbrücken war, das ist der zweite Teil dieses Podcasts. Da reden wir nämlich über die Frauen gegen Bremen. Da bin ich nämlich hingefahren. Das war für mich das wichtigere Spiel, weil da ist der Klassenhalt noch realistisch und in der eigenen Hand. Und deswegen bin ich nach Bremen gefahren, um die Frauen und die Mädels zu unterstützen. Habe ich auch noch ein paar lustige Anekdoten noch dazu erzählen.
Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wir werden uns auch definitiv wahrscheinlich wieder nicht so lange mit den Männern aufhalten. Ich will nur einfach mal sagen, zu dem, was einem Hoffnung geben kann, wir haben schon mit Abstand das beste Spiel 2023 der Mannschaft gesehen. Wenn man auch sagen muss, dass die Latte auch nur ganz knapp über dem frisch gemähten Rasen lag. Ja, also es ist schon... Es hat sich unglücklich gepaart, dass wir gewinnen, denn also wirklich schlechte Saarbrückener haben gegen erstmals passabel spielende Meppener 2023 dann verloren. So also, kann man sagen. Und so haben wir die 3 Punkte halt erobert.
Wenn ich an gutes Spiel 2023 denke, denke ich noch an das erste Spiel 2023 gegen Dresden. 1:1, Marek Jansen, 90. Minute, Tor gemacht. Ähnlich jetzt auch.
Ja, das hat zwar Spaß gehabt. Also,
okay. Rückrunde.
Rückrunde, das passt schon.
Rückrunde, ich sage wieder Rückrunde.
Jetzt haben wir das diese sagen.
Problematik.
Rückrunde, Rückrunde.
Ja, ich wollte auch, ne, also man möchte ja auch über gute Sachen vom SV Meppen sprechen, auch wenn das halt so schwer fällt. Aber dann das Dresden-Spiel, da hatte ich ja, also nie war ich überzeugt davon, dass der Klassenerhalt eigentlich noch klappen könnte, als da.
Klappt. Damals war es noch, glaube ich, ohne.
Da war ich noch sehr optimistisch und allem. Und nach dem Spiel habe ich auch gedacht, okay, die Mannschaft hat es verstanden, der Trainer hat es verstanden, wir schaffen das. Aber gut.
Ja.
So, jetzt haben wir die Stimmung gleich wieder runtergezogen, wenn es zum Spiel ging.
Ja, genau. Don't panic, wir steigen trotzdem ab. Also, auf dem Platz standen Balmat, Soares, Dombrovka, Risch, Esseev und Jansen für Vogt, Putti, Käuper, Blacher, Pepic und Prasse. Das sind die Wechselungen gewesen zum letzten Mal quasi.
Viel wieder, ja.
Sehr viel wieder.
2 auch gelb gesperrt, ne? Blacher und Käuper gelb gesperrt. Bei Käuper fragt man sich, warum? Wie kann der gelb gesperrt sein? Spielt doch nie, gefühlt.
Ja, also von mir aus kann er ruhig den Rest der Saison gelb gesperrt bleiben.
Bei Blacher hätte es irgendwie auch so vorgedacht irgendwie. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, also ich habe das Spiel nicht gesehen, das sei mal dazu gesagt. Wie gesagt, ich habe beim Saarländischen Rundfunk gibt es 9 Minuten Highlights, deswegen habe ich gesagt erweiterte, weil Magenta hat ja immer so 3-4 Minuten. Die habe ich mir noch angeguckt, habe mir da auch ein paar Sachen rausgeschrieben. wo ich denke, okay, da kann man vielleicht drüber reden und davon ist die Hälfte der Schiedsrichter.
Ja, das ist ja, ja.
Echt unglaublich.
Das, was an dem Spieltag ja der Fall war. Also die Schiedsrichter standen an diesem Spieltag im Fokus.
Ja.
Da kann man vielleicht auch den ein oder anderen Zwickauer mal nachfragen.
Ja, dem ist das Bier unglücklich aus der Hand gefallen und dann wird so ein Spiel abgebrochen. Ich weiß ja nicht, ob das so sein muss.
Ja, ein kleiner Spaß natürlich. Und da könnten wir gerne drüber reden, wenn du möchtest, weil ich finde, das war definitiv richtig.
Ja, gerne, gerne. Ja, also können wir gerne machen. Also mir ist es egal. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir sagen, der Spielabbruch da war richtig.
Ja. Und
das ist eigentlich durch, oder? Ich finde es sehr lustig, das ist ein Sponsor vom
Zwickermann. Und ich weiß ja nicht, hast du davon wahrscheinlich auch nichts gesehen, nachdem Alex das gestern bekannt wurde, hatte ich das große Glück, mir ab der 40. Minute der ersten Halbzeit alles noch anzugucken, was Magenta ausgestrahlt hat, was dann noch gute 45 Minuten waren, wo wir darauf gewartet haben, welche Entscheidung der Schiri trifft und sowas alles.
So, ja.
Und in dem Zuge hatte Annette Sattler halt auch den Vorstandsvorsitzenden von Zwickau, den Namen habe ich leider vergessen, dazu ein Gespräch und sagte,
Fischer, glaube ich.
Weiß es nicht. Sind Sie damit d'accord, dass das Spiel abgebrochen wurde? Und der sofort gesagt, völlig. Komplett richtig. Also was hier Leib und Seele muss halt beieinander bleiben. Und wenn da irgendeiner gegen verstößt, dann ist vollkommen die Entscheidung richtig, so bitter das für uns ist. Aber das wird Konsequenzen haben, die wir hier irgendwie einläuten werden in Zwickau. Und da muss ich sagen, Respekt an Zwickau, Respekt an den Vorstandsvorsitzenden, der da so gesprochen hat. Vollste Unterstützung und sehr richtig. Ich meine, hat auch sehr gut geredet. Vielleicht bleibt es dann dabei, dass es ein 1:1 bleibt, wenn das DFB-Sportgericht nett ist. Aber
nein, ist es nicht.
Nein,
also, es hat nichts mit nett und unfair zu tun, sondern hat eher damit zu tun, die Beweislage ist halt erdrückend.
Ja.
Zwickau hat halt diesen Spielabbruch verursacht. Im Sinne, also das ist auch noch ein Sponsor vom
FSV. Das ist auch härteste.
An Ironie kaum zu überbieten. Also das Spiel wird zwar nur für Essen gewertet und damit ist Zwickau mit uns abgestiegen.
Ja.
Ganz einfach. Und das war der Klassenerhalt für Rot-Weiß Essen.
Man sagen, das ist ja bei uns umgekehrt. Wir schütten den Sponsoren das Bier ins Gesicht, aber es ist ein anderes Thema vielleicht.
Okay, ja.
Im Sinne von hier, dann hau ab.
Sponsoren.
Okay. Wie? Den Sponsor? Ja, ist egal.
Ja, die Kurve kriege ich gerade nicht.
Okay. Egal. Ja, wir gehen zurück zu unserem Saarbrücken-Spiel.
Richtig. 3-5-2 hat der Kicker gesagt, war Aufstellung. Also Dreierkette hinten, da kriegt man ja immer nervöse Zuckungen als Meppen-Fan. aber scheint ja dann doch ganz gut geklappt zu haben.
Doch,
die Defensive so?
Ich fand's ganz gut. Ich habe mich ein paar Mal gefragt, ob Tobias Graulich weiß, was er das tut, weil da das
auch
positive Aktion für Meppen war.
Also, okay.
Das kam mir neu vor teilweise. Und den Namen nehme ich jetzt auch nochmal im Mund, um den es mir sehr leid tun wird, wenn wir in die vierte Liga gehen, ist halt Bruno Soares, der halt tatsächlich, also der schmeißt sich halt rein, dem ist auch alles egal und der zeigt sich halt von seiner besten Seite für den Verein. Und da tut es mir ein bisschen leid, dass der halt nicht mehr unsere Abwehr bereichern wird, wahrscheinlich in der nächsten Saison.
Bei Tobias Kraulich habe ich auch, es gab bei den Highlights die erste Aktion, wo Kraulich wieder Kraulich Sachen gemacht hat, also
ja,
Stellungsspiel, ja. Keine Ahnung, also er läuft einfach rum und weiß nicht genau, was er tut. Und danach auch wieder so ein Tobias Kraulich Ding. Was, wenn er eins richtig gut kann, ist es Spielaufbau. Also das war wirklich geil. Also da hat er über den ganzen Platz Amitov in den Fuß gespielt. Habe ich gedacht, Junge, schade, dass sowas halt eher so die Ausnahmen sind und halt die Klöpse dann immer so das Leidtragende sind. Und aber trotzdem, Spielaufbau, man muss ja auch sagen, wie es ist, das kann er ganz gut. Kopfballspiel ist ja eigentlich auch wohl sein Ding, aber was er halt nicht so gut kann, ist Einsatz und
aus 40 Metern Entfernung schießen.
Ja, das ging halt, ne? Also,
ja.
Also
ja, der andere nicht.
Der eine, ja. Also deswegen da, ja. Aber ja, Soares hat mir auch gut gefallen, die erste Aktion, wo er dann den Ball, glaube ich, abgegrätscht hat und sich dann mega abgefeiert hat.
Ja.
Fand ich noch cool. In der zweiten Halbzeit gab es auch genauso eine Szene. Da hatte Hasi aber die überragende Parade gehalten und er hat ihn nur ins Ausgegrätscht, feiert sich dann auch, wo ich denke, bisschen Props aber auch geben an deinen Torwart, der dich da quasi, also der da die größeren Anteil an dieser Parade hatte.
Ja,
deswegen hätte ich das cooler gefunden. Ich finde es cool, wenn er sich feiert. Ich finde, was musst du auch feiern. Aber ich hätte es halt schöner gefunden, wenn er auch zu Hase gegangen wäre und ihn umarmt hätte oder wie auch immer und sich dann halt feiert oder beides noch macht.
Wobei ich die Geste tatsächlich eher so verstanden von mir, come on, pusht uns.
Okay.
Ja, weißt du, also nicht dieses
ja,
zu Süd
hat er ja gemacht.
Ja, ist halt so. Sondern eher so, komm, pusht uns, schieb uns nach vorne, vielleicht geht. Also, habe ich das eher.
Vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert. Kann auch so sein, will ich nicht ausschließen. Ja. Amitov, gerade schon angesprochen. sehr überraschend wieder in der Startelf und sehr überraschend, dass er ein gutes Spiel gemacht hat.
Ja, da kannst du nicht mehr viel zu sagen, quasi. Ich war auch überrascht. Ihr habt den Namen gesehen und gedacht, also die Verteidigung des Todes haben wir fast zusammen.
Weiter, weil er auf der 10 gespielt, oder? Offensiv?
War er
da?
Weiter von vorne?
Also ich kann halt nur das sagen, was mir dann, so die Szenen, die mir dann, also Kicker hat es ja auch, glaube ich, geschrieben, also, dass er auf der 10 war.
Meiner Meinung nach weiter hinten erst.
Kann auch wohl sein. Vielleicht auch immer situationsabhängig so ein bisschen. Aber er hatte zwei gute Szenen, einen Torschuss, das war halt das eine Ding von Kraulich vorbereitet und ich glaube noch eine gute Vorlage dann auf Poirier, die dann knapp daneben ging, war knapp drüber. Aber beim Kicker halt auch Man of the Match gewesen, Note 2,5. Kommt ja höchstwahrscheinlich nicht von ungefähr, aber wobei Kickernoten immer schwierig sind, weil meistens sind es immer die NOZ-Noten. Und wie die NOZ bewertet, das ist ja dann auch immer fragwürdig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Man of the Match war okay, würdest du sagen? Also, wie hat er dir gefallen so?
Amitov, Man of the Match.
Boah. Also, spielfreudig, so kam er mir halt rüber in den paar Szenen und zeigt ja, dass er Fußball spielen kann, was ja eigentlich nie so richtig bestritten wurde. Ist aber halt immer auch so jemand, der, ja, ich sag mal, auch so jemand, es muss gut laufen, damit auch er gut läuft, in Anführungsstrichen.
Ja, also finde ich ein bisschen schwierig. Ich könnte da noch einen anderen Charakter reinwerfen, den du halt viel streitbarer findest. Marvin Poirier, der sich halt mit vielen Aktionen wohl vorgetan hat. Viele, die auch wieder nicht funktioniert haben. Und der Unmut beim Diva-Zuschauer, Publikum, ist natürlich dann auch wieder deutlich größer geworden. Und die Rufe wurden auch mal lauter, von wegen, da kriegt er der eh nicht hin und sowas alles. Ja. Umso schöner, dass sich am Ende noch belohnt hat, denn also ich würde ihm schon nicht absprechen wollen, dass er schon bemüht war, aktiv nach vorne uns irgendwie mal was ins Netz zu hauen.
Ja, Poirier streitbar hat sich ja auch wieder kritisch dem Vorstand gegenüber geäußert, weil sie kritisch der Mannschaft gegenüber geäußert haben, aber es ist halt echt immer wieder auffällig, dass Poirier quasi sich immer nur hinstellt und Interviews gibt und so eine Art Lautsprecher der Mannschaft wird, wenn es für ihn gut gelaufen ist. Also entweder, wenn er ein Tor geschossen hat oder wenn man gewonnen hat und so. Ja, finde ich aber immer schwierig. Er ist halt eine polarisierende Figur und so. Auf dem Platz kämpft er halt immer und darauf kommt es ja an. Aber es ist ja auch wichtig, wie man sozusagen dann auch ja, intern auftritt. Ich sage immer wieder gerne, Nick Proschwitz ist da immer so ein Fall gewesen, bei dem auch jeder froh war, dass er die Tore geschossen hat, aber auch jeder froh war, dass er dann gegangen ist. Ja. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Poirier genauso eine Rolle in Meppen einnehmen wird. Ich fände es halt irgendwie cool, wenn er bleiben würde, aber halt nur, wenn wir es schaffen, eine Mannschaft wieder auf den Platz zu kriegen. Und kann mir, also ich weiß nicht, ob das vorstellbar ist mit ihm in der vierten Liga generell, weil ich gehe mal auch davon aus, dass er einen Job in der dritten Liga kriegt und dann wird er sagen, tschüss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm Meppen so schnell so ans Herz gewachsen ist. Und wie gesagt, wenn es dann halt wieder dafür sorgt, dass wir auch in der Regionalliga keine Mannschaft haben. Also ich will jetzt nicht nur sagen, Poirier ist hier der Bösewicht.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Das will ich nicht, weil vielleicht ist auch er einer, der eigentlich dafür sorgt, dass es okay ist in der Mannschaft. Aber ne, seine Vita spricht halt so ein bisschen dagegen und halt auch alles so. Aber da sind es ganz andere Faktoren. Da sind es dann wahrscheinlich eher so diejenigen, die jetzt auch ganz, ganz schnell ganz froh sind, wenn sie wieder weg sind. Und es gibt ja doch ein paar Spieler, die sich doch vorstellen können, in der Regionalliga mit dem SV Meppen runterzugehen. Von daher, mit den Leuten sollte man definitiv sprechen. Und ja, aber was wir halt auch immer wieder kritisiert haben, man muss halt auch dafür, oder das ist ja auch, man muss auch noch mal kurz den Sponsorenabend ansprechen, wo Poirier, da wurde ja die Kritik an oder nicht an Poirier, sondern an der Mannschaft, an vermeintlichen Führungsspielern. Wobei, wenn ich Andreas Kemmer hat ja gesagt, Spieler, die gutes Gehalt beziehen, sind halt keine Führungsspieler oder so geworden. Dann muss der erste Name, an den ich denken muss, Markus Piosek. aber keine Ahnung, wie gesagt, wer da jetzt genau gemeint ist, das wissen halt, weiß halt nur er wahrscheinlich. Und deswegen, aber worauf wollte ich jetzt hinaus?
Wollte ich irgendwas mit Sponsoren?
Ach ja, wo der Vorstand auch gesagt hat, dass der Fehler war, dass man nicht mit der Mannschaft gesprochen hat, nicht nah an der Mannschaft dran war, wo ich denke, du bist ein Vorstand, du bist ehrenamtlich unterwegs und möchtest halt irgendwie anders sozusagen sein als andere Vereine und dann bist du aber nicht so nah an der Mannschaft dran, weil also man hat ja keinen sportlichen Leiter gehabt, dann den wollte man ja installieren und man hat diese Position nicht, ist dann aber trotzdem nicht nah an der Mannschaft, redet nicht mit den Jungs und zeigt sich nicht so familiär, wie man das ja eigentlich so in Meppen sich immer vorgestellt hat, ist eigentlich so das Schlechteste von beidem. Also du bist weder professionell noch bist du halt, was im Ehrenamt wichtig ist, dass du dann halt so ein geschworener Haufen bist.
Ja,
du
bist
halt
einfach. Du bist nicht der Kleinstadtclub.
Genau, du bist einfach, ja, abgestiegen.
Lass die Maschine laufen, egal was passiert.
Ja, genau, das ist doch absurd. Und da denke ich mir so, wie klarer kann man eigentlich so nach Hilfe schreien, in Anführungsstrichen? So, also. Fand ich schon extrem heftig.
In der Autowerkstatt, wir haben die neue Reifen draufgezogen, aber von dem Motorschein erzählen wir ihnen nichts.
Ja, genau, da gucken wir nicht nach. Ey, das ist völlig krass. Und dann hat man auch noch irgendwie erzählt, Stefan Krämer, ja, der hat sich gut vorgestellt und so und haben wir dann alles geglaubt und so. Und musst du doch trotzdem auch ein bisschen Controlling machen sozusagen, dass du dann halt mit ihm sprichst, mit der Mannschaft sprichst. Zur Not, du musst nicht mit allen sprechen, aber du hast doch auch Kapitän und hast einen Mannschaftsrat und so weiter.
Dann und wenn nicht, dann hast du Leute, die seit 5 Jahren dabei sind.
Ja, genau. Aber gut, man hat sich ja so sehr distanziert von Mannschaft, von Trainerteam und so. Man hat es ja wirklich in jedem Jahr immer weiter demontiert. Ne? Und das ist jetzt die Quittung, die man dafür kriegt. Und die Quittung zahlen natürlich, zahlt der Vorstand, ja. Aber in erster Linie zahlen das wir Fans, weil, ja. Ich finde es krass, dass man da jetzt quasi auf den SV Meppen guckt als Vorstand, wie es ein Fan tut, also von außen. Und da denke ich mir doch so, nee, das ist euer Job. Ihr müsst gegensteuern. Und wenn es dann schlecht läuft und nicht einfach sagen, ja, es wird schon wieder gut. Wir können das im Podcast sagen, es wird schon wieder gut, weil wir hoffen darauf, dass da halt vernünftig gearbeitet wird im Sportvorstand, im Vorstand, Geschäftsführerposten und so weiter. Oder Vorstandssprecher, ne? Das sind alles so, die Jungs müssen dafür sorgen, dass der Karren wieder läuft. Und einfach darauf hoffen, dass es besser wird. Boah. Das ist schon heftig. Und ja, die Quittung kommt jetzt halt.
Ja, ich glaube, das ist das Problem, was da aufgekommen ist. Keine Ahnung, irgendwie wurde das halt als selbstverständlich genommen, dass wir mittlerweile dritte Liga spielen. Und eigentlich ist es nur in den Köpfen eventuell eine Frage der Zeit gewesen, bis du halt mal nach oben guckst.
Ja.
So ungefähr. Also etabliert sind wir, was soll uns schon passieren? Deswegen verlierst du alles aus den Augen und interessierst dich nicht weiter, weil die Maschine läuft, ja. Sonst hätte man im Zweifelsfall ja auch einen Stefan Krämer häufiger mal kontrolliert und geguckt, was läuft da jetzt, was kommen da für Klagen, wieso beschwert sich irgendwie Teile der Mannschaft, dass das Training nicht richtig läuft oder wie auch immer.
Ja, du musst das,
übersehen worden.
Ich meine, da kann ich noch nachvollziehen, dass du dann sagst, okay, da gucke ich jetzt nicht hundertprozentig drauf, aber wenn du halt 17 Spiele in Folge nicht gewinnst, spätestens da musst du dann doch mal mit allen Beteiligten sprechen. Also eigentlich nicht bei 17 Spielen, sondern bei 10 Spielen, bei 5 Spielen. Ja, und so weiter. Also gucken, ja. Du musst immer wieder sprechen und sagen, warum läuft es nicht besser, wie wollen wir dagegen machen. Und dann musst du halt auch mal gucken, wenn die Mannschaft keine Mannschaft ist, dann musst du halt dafür sorgen, dass das wieder eine Mannschaft wird. So, ich meine, klar, das kann nicht funktionieren, wenn du, aber gut, die Charaktere hast du halt auch eingestellt. Aber trotzdem, man muss dem gegensteuern und nicht einfach so die Füße hochlegen. Ne? Also meine Vorstellung, wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Vorstand arbeitet, aber die Aussagen sind halt sehr bedenklich, dass das mit Professionalität hat das nichts zu tun offensichtlich. Und ja, da finde ich das schon heftig. Und deswegen kann ich auch zum Beispiel die Plakate jetzt im Stadion halt verstehen. Die hast du mir. In der ganzen Stadt, genau. Stimmt, die Aufkleber, die waren auch schon vor dem Spiel zu sehen. Und du hast ja dann auch von den Spruchbändern der Ultras ein paar Fotos gemacht. Dann konnte ich mir das auch angucken. Sehr nett. Ja, und da ist Ronny Maul jetzt so ein bisschen der Punkt, der Angriffspunkt. Verständlicherweise, weil sein Vertrag läuft jetzt aus oder wurde gekündigt. Und da steht dann halt jetzt wieder eine Neueinstellung ein. Und da man jetzt halt nicht so weitermachen möchte, ist es halt klar, dass der Geschäftsführer für dieses operative Geschäft Fußball zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Und deswegen kann ich da die Kritik vollkommen nachvollziehen.
Ja, und was ich noch eben anfügen wollte, du hast ja vorhin gesagt, man guckt ja jetzt von dem Vorstand oder vom Team herum so von außen wie die Fans auf die Mannschaft. Und das ist ja auch ein Sprachgebrauch, den ja auch der aktuelle Trainer so eingeführt hat, dass er so sehr distanziert vom Verein redet. Das ist so, was halt weder Krämer noch Schmidt noch Frings vorher gemacht haben. Weil Frings halt natürlich immer mit, ja, wir müssen gucken, wo wir herkommen, halt auch immer zeigte, ja, so ganz in it ist er halt nicht. Aber die anderen drei die anderen zwei waren halt immer schon, mit drei habe ich jetzt schon wieder Neidhardt mit eingeschlossen, waren halt immer so, doch so der.
Aber bei Krämer hatte man nicht so das Team-Typ. Gefühl, ne?
Fand ich. Oder? Dass er so ein Teamtyp ist?
Nein, das Gefühl hatte man, aber nicht so, dass du distanziert vom SMM spricht.
Nee, genau. Das sage ich ja gerade. Weder Schmidt noch Krämer noch Neidhardt hätten jeweils so distanziert geredet. Das war halt eher.
Ja, alles gut. Ja.
Jetzt die Sache von dem Ernst.
Vom Ernst Mindorf, ja. Auch so ein Thema, ich mag Ernst immer noch nicht, tut mir echt leid. Ich finde es geil, dass er halt auch sich mit dem SMM so befasst, obwohl er dann halt so distanziert spricht, dass er U19-Spiele guckt, U23-Spiele und so weiter. Aber dann immer so dieses Ich-Bezogene, so von wegen auch in der NOZ stand ein Interview, wo er dann gesagt hatte, ja, ich bin ja auch einer, der hat an den Universitäten 3 Abschlüsse geholt und bla bla bla. Ich weiß halt schon, wenn ich auf die Tabelle gucke, dass ich kein Träumer bin und so weiter, wo ich denke, jo, das sind auch so Sachen, die brauchst du jetzt nicht anführen. Du bist ein geiler Typ, ist super in Ordnung, wenn du das meinst. Hat er den Karren nicht aus dem Dreck gezogen, das ist natürlich schwer ihm vorzuwerfen, aber allein die Spiele, die er betreut hat, waren halt nicht, oftmals jetzt natürlich der Sieg, klar, gut, auch die Griffe, die er gezogen hat mit Amitov dann, haben dann gezündet, ne? Aber auch viele Spiele, die halt nicht funktioniert haben und am Ende wird der Abstieg dann dastehen. Wir werden wahrscheinlich keine Freunde mehr.
Nee, wahrscheinlich wirst du nie kennenlernen.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Na gut.
Aber ist auch nicht so wild. Und ist auch nicht schlimm, ne? Man muss ja auch nicht jeden Trainer mögen. Ich mochte Stefan Krämer halt sehr gerne und es hat nicht funktioniert, ne? Ich muss die Leute alle nicht mögen. Es geht darum, sportlichen Erfolg zu haben, seine Identität als Verein zu wahren. Ne, weil sonst könnte man auch einfach sagen, Investoren kommt alle ran und pumpt hier Kohle rein, wir verkaufen alles, was wir haben, nur für den sportlichen Erfolg, genau, bis zur Seele, so wie es halt in der Bundesliga ist. Aber ja, das wollen wir hier nicht. Da ist dieser Spruch, wir wollen gucken, wo wir herkommen, auch wichtig. Wir wollen unsere Werte schützen als Verein. Und ich hoffe auch, dass der Vorstand das so sieht und jetzt auch langsam mal so handelt. Und ja,
ne, ja,
in der Regionalliga muss ein Neuanfang einfach her.
Ja, das war jetzt ein ganz schöner Zwischenschub, wobei wir immer noch beim Saarbrücken-Spiel sind.
Ach ja.
Ja, das ist im Augenblick diese Situation, die bringen uns einfach zu solchen Diskussionen. Das
ist ja, es geht ja auch um die aktuelle Situation, über die wir reden. Kann man auch gerne noch ein paar Kommentare da in die Kommentarleisten reinhauen, wie man das so sieht, so als Hörerinnen und Hörer. Ist das Vorstandskritik, wie sie jetzt gerade geführt wird, richtig? Auch halt im Forum ist ja die Diskussion außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Würde ich auch gerne mal wissen, wie da so das Meinungsbild ist. Ich wäre definitiv dafür. Für eine außerordentliche Mitgliederversammlung jetzt auch nicht unbedingt, um zu sagen, die müssen alle weg, sondern Dialog fände ich auch mal nett. So, wie ist der Plan für Regionalliga-Planung und so weiter? Deswegen ein einfacher Dialog, da wäre schon viel mitgewonnen, glaube ich.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
Naja, gut. Aber jetzt kommen wir dann wieder zurück. Saarbrücken ist mir noch aufgefallen in den Szenen, dass die halt bei Standards recht stark waren.
Ja, zum Teil, muss ich sagen. Also insgesamt, wie gesagt, absolut kein solides Spiel von Saarbrücken.
Naja, genau.
Auch einige Standards tatsächlich wohl verhauen, finde okay. ich.
Ja, die kommen in der Highlight logischerweise nicht drin vor.
Nee, die Frauen kommen nicht vor.
Hatten wir denn gute Standards? Ist da denn was besser geworden? Ich meine, FC ist wieder auf dem Platz. Und Amitov, ja, das sind ja eigentlich ganz gute.
Also wenn, dann durch Amitov eher, würde ich behaupten. Aber also im Großen und Ganzen... Naja,
schade.
Aber wir können dazu kommen, dass bei all der Schlechtheit, die auf dem Platz stand,
der Schiedsrichter die Krone aufgesetzt hat.
Da kann ich noch einen drüber setzen, indem er sich ja von einer Fehlentscheidung zur nächsten gehangelt hat.
Genau, Wahnsinn.
Sonst ist es langweilig, ne?
Dazu sei gesagt, wir sprechen gleich auch noch mal über die Frauen. Und die Frauen-Bundesliga hat schon ein unfassbar niedriges Schiedsrichterniveau. Also was da für Fehlentscheidungen sind, das ist auch schon, ich glaube so schlimm, dass es 5, 6 Fehlentscheidungen wie diesem Spiel waren, wird es jetzt nicht unbedingt. Da ist dann halt so gelbe Karten werden vergessen, dann wird eine gelb-rote gegeben und dann denkt die Schiedsrichterin, scheiße, das wollte ich jetzt so gar nicht. Deswegen werden wir gleich auch über das Spiel gegen Bremen sprechen. Sehr solide Schiedsrichterinnenleistung, also kein Fehler richtig gemacht, ein paar Abseitsentscheidungen fragwürdig, aber ich sag mal, das Spiel komplett im Griff gehabt und alles richtig entschieden, aber ja, kommen wir dann zu dem Herrn Ballweg. Ist auch ein schöner Name für einen Schiedsrichter, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ballweg, glaube ich, aber Ballweg finde ich eigentlich besser.
Hat er wohl durchaus für gesorgt.
Ja, die erste Szene, die ist vielleicht auch ein bisschen diskutabel. Das war ein sehr hartes Einstein gegen Risch an der Mittellinie. Würde ich sagen, gelbe Karte. Also sehr, sehr dunkelgelbe Karte. Ja. Ist jetzt keine Fehlentscheidung hundertprozentig, aber ich glaube, es spricht... In Zwickau gab es für weniger Rot für uns?
Oder nee, meinst du jetzt wegen Becher? Beim Spiel gegen Essen. Nee, auch nicht wegen dem Becher. Dem Ganzen ging ja eine rote Karte vorweg und sowas.
Stimmt, ja, ja, richtig.
Und das war halt ein leichtes Touchieren des Knies am Oberschenkel oder sowas alles.
Ja.
Dafür gab es halt glatt Rot.
Genau. Man kann fast auch ein bisschen jetzt argumentieren, also Risch war nicht letzter Mann. Aber es war irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob man das noch als Verhinderung klarer Torchance geht, weil wenn man sich das nochmal anguckt, das ist bei den Highlights vom saarländischen Rundfunk drin, bei Magenta glaube ich nicht. Deswegen, er ist an der Mittellinie und es startet, ich weiß jetzt nicht, wer, ich glaube Poirier durch. Jedenfalls ein Meppner startet durch Und er hätte nur passen müssen, wurde daran jetzt gehindert. Also der wäre komplett frei durch gewesen. Das wäre eine richtig schöne Kontersituation gewesen. Und er tritt Risch auch so, also ist kein brutales Treten, aber er tritt ihm in die Wade von der Seite, von hinten und von der Seite. Knapp über dem Knöchel, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, dann schon eine Sache, wo man über Rot diskutieren kann und sollte. Mhm. Aber dunkelgelb, ja, kann man, glaube ich, geben. Er hat das als taktisches Foul ausgelegt. Finde ich etwas, als Meppen-Fan würde ich sagen, eher Fehlentscheidung, aber Hansa Brücker würdest du sagen, ja, ist halt nur ein taktisches Foul. Da kenne ich jetzt die hundertprozentige Regelauslegung nicht. Aber meinem Empfinden nach war das, und ich habe das ohne Emotion geguckt, weil ich wusste, wie das Spiel ausgegangen ist. Im Stadion hätte ich mich wahrscheinlich mega aufgeregt, wie ich mich kenne. dann wo mit dem Wissen, dass wir 1-0 gewonnen haben, wo ich dann sagen, ja komm, gelbe Karte kann man auch noch geben. Ja. Aber während des Spiels unwahrscheinlich, dass ich mich da so, als ich das so gesehen hätte. Ja, kommen wir zur zweiten Szene. Also ich hab mir, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 Szenen aufgeschrieben. Und bin jetzt, vielleicht gab es noch ein paar mehr. Ich weiß nicht, wie der Schiri das Spiel logischerweise sonst so im Griff hatte.
Also du hast schon die großen, du hast die Klöpper, hast du schon rausgesucht auf jeden Fall.
Joe Klöpper habe ich rausgeschrieben, okay. das war in der zweiten Halbzeit schon. Gnase.
Oh, da bin ich echt, also. Das ist einer meiner Lieblingsspieler
halt. Ja, auch, das, ne? Kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist wirklich einer, also, naja. Dave Gnase, ich überlege gerade. Wie ist die ganze Situation denn entstanden? Also Janssen kam hin zu ihm, wollte den Ball haben. Er lag irgendwie am Boden. Ich weiß aber jetzt nicht, ob er sich hin hat fallen lassen. Er hat sich irgendwie auf den Ball fallen lassen, damit er halt sozusagen den Freischuss irgendwie unterbindet oder so ähnlich, weil wir wollten den Ball haben. Janssen wollte den Ball haben, hat dann auch die ganze Zeit, also er lag ja da und hat dann die ganze Zeit versucht, den Ball zu nehmen. Er hat ihn wohl festgehalten und so weiter. Und irgendwann sind Gnase die Sicherung durchgebrannt und er hat nach Janssen getreten. Hat ihn nicht hart getroffen, er hat ihn an der Hand getroffen oder am Arm oder so. Und Marek macht da extrem viel draus. Das ist auch etwas, wo ich denke, Junge, ey, Freilichtbühne Meppen sucht bestimmt noch ein paar Darsteller, aber das war die falsche Bewerbung hier. Also er schreit wie am Spieß, zu hören war es nicht, aber so sah es halt aus. Und er zuckt mit allen Händen, hält sich dann auch, glaube ich, die Hände vors Gesicht später noch. Und hat er sehr, sehr viel draus gemacht, wie gesagt. Fand ich schon ein bisschen krass von ihm, ja. von Janssen halt. Das darf er nicht machen. Das finde ich eigentlich viel zu viel, diese Theatralik.
Ja, aber da war halt, also du merkst es halt
auch, aber schon, der Tritt, dass eine
starke Anspannung in dem Spiel war.
Ja, klar, und ich glaube,
damit
provozierst
du halt solche Aktionen auch, ne?
Absolut, ja. Ich will auch gar nicht den Tritt jetzt gut heißen. So. Das war eine klare Tätlichkeit. Sie war zwar nicht intensiv, aber sie war bewusst. Und wenn das reicht aus für eine rote Karte, für eine Tätlichkeit. Von daher, da auch danke an Lutz, der hat mir das auch noch so geschrieben, dass das schon ausreicht für eine rote Karte, weil sonst hätte ich auch gesagt, boah, es ist zu wenig Intensität für eine rote Karte, aber so und mit dem Wissen im Hinterkopf, dass das Regelwerk so ausgelegt ist, klare Sache, rot, gibt es gar nichts zu diskutieren. Gab es aber nicht. Es gab Gelb für Janssen und für Gnase.
Ja, das war komplett unverständlich. Also das war fast so, als hätte man den Zwicker oder Spiel nicht wieder angepfiffen. So laut war es plötzlich im Stadion.
Ja, dann ein paar Minuten später Handspiel Grimaldi. Das war auch nach einem Standard von Meppen, wo ich glaube Poirier den Ball in die Mitte köpft oder spielt und Grimaldi den Arm zwar etwas angelegt hat, aber sich dann mit dem, also nicht ganz nah am Körper, sondern eher so ein bisschen dreiecksmäßig kurz abgewinkelt und sich dann auch mit der Hand zum Ball bewegt hat. Der Ball war nicht stark geschossen, es war nicht aus kurzer Distanz, es war klar Hand. Sozusagen. Also da gibt es auch nichts drüber zu diskutieren. Der Schiri hatte eine gute Sicht, hat sofort, das sieht man auch in den Highlights, sofort gesagt, kein Handspiel, hat dann auch so gesagt, so Arm war angelegt. Wo ich denke, wieso zeigt er das so an? Wenn er das so gesehen hat, dann ist er blind, der Kollege. Aber gut, er hat es ja nicht so mit der Entfernung, das kommen wir dann gleich auch noch zu. Aber das ist schon krass, dass er das so deutlich anzeigt und es war einfach nicht so. Wie hat er das gesehen und was sieht er da? Und wieso sieht er das so? Völlig verrückt. Kommen wir jetzt zu einer diskutablen Szene. Bis vorhin, ich habe mir die halt jetzt gerade noch mal das zweite Mal angeguckt, war ich eigentlich der Meinung, der Check von Soares im Strafraum gegen, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr von welchem Saarbrücker, ist kein Strafstoß. Da habe ich jetzt aber jetzt erst zum ersten Mal gesehen, dass der Arm wirklich gegen Kopf schwingt. Ich glaube zwar, dass das nicht bewusst ist. Er geht ganz klar auf den Saarbrücker mit seinem Arsch sozusagen. Also er will ihn so vom Ball sperren, checkt ihn dann halt so ein bisschen. Da hätte ich gesagt, normaler Körpereinsatz, stell dich nicht so an. Das ist kein Foul. Der Ball war auch schon theoretisch weg. Aber dann In der zweiten Nahaufnahme saß dann doch eher so, also saß so aus, als ob der Arm so wirklich stark gegen den Kopf schwingt. Und da kann man sagen, hätte man sich definitiv nicht beschweren dürfen, wenn es Elfmeter gegeben hätte. Also der Kommentator meinte auch noch rot vom SR. Das wäre natürlich absoluter Bullshit gewesen. Aber Elfmeter, gelbe Karte, wäre, glaube ich, auch schon okay gewesen.
Ja, eine wichtige Szene oder eine ganz witzige Szene, nicht wichtig, witzige Szene vielmehr, hast du ja leider nicht gesehen, denn
wahrscheinlich
nicht. Wir wurden kurz vor Schluss sehr umtriebig und das ganze Rumgefaule und sowas alles führte auch dazu, dass Marcus Alvarez einen Freistoß ausführen wollte, aber ein Saarbrücker direkt vor ihm stand und Marcus den Ball hingelegt hat und so rumgezuckt hat von wegen, geh weg, geh weg, geh weg, guck den Schiri an, der geht nicht weg und dann kickt er den eben an, so auf Distanz von 20 Zentimeter, klick, klick, der geht nicht weg.
Okay.
Also nicht hart oder sowas alles, aber einfach nur dieses, hey, ich will hier den Freistoß spielen, der stellt sich mir in den Weg. Puh. Das war also, ja, gefährlich, aber es war halt irrsinnig witzig anzugucken mit
dem Also Ausblick. Wäre auch rot gewesen wahrscheinlich, oder? Auch ein bewusster Tritt.
Also den Ball, er kickt ihn mit dem Ball an, ne?
Achso, er kickt ihn mit dem Ball an.
Ja, ja,
okay,
ja,
okay,
ja,
okay,
ja,
okay. Ja. Achso, ich dachte, der Saarbrücker stellt sich zwischen ihm und Ball, er tritt dann aus den Saarbrücker.
Nein, der Ball liegt vor ihm, er möchte eigentlich den Freistoß schnell ausführen und der Saarbrücker steht dann vor ihm und sperrt den ganzen Platz im Prinzip. Und er sagt, ey, der lässt mich hier nicht frei und
tritt
den Ball kurz gegen den Saarbrücker.
Ja, gelbe Karte für den Saarbrücker doch theoretisch.
Hat's aber nicht gegeben.
Ah, schade, weil in der Frauenbundesliga gibt's dafür gelb-rot.
Ja. Und dann haben wir zum Glück noch den Lucky Punch gehabt.
Ja, warte, die Risch-Sache könnte auch mit dem Foul im 16er, was nur Freistoß gab. Das ist eigentlich schon alles. Also da mehr muss man nicht drüber diskutieren. Risch foult halt im Strafraum. Der Schiedsrichter gibt das Foul, sagt aber, es ist außerhalb gewesen. Also was ist denn los mit ihm? Also gut für uns in dem Fall, absolut. Ja. Ist nicht so, dass ich jetzt sage,
muss unbedingt einen Elfer geben.
Ja doch, ja, muss es theoretisch, aber ich beschwere mich ja jetzt nicht drüber in dem Sinne. Aber ich bin halt verwundert, was dieser Mann gesoffen hat vom Spiel. Also war der noch im Fenster, hat sich den 1912er Korn nochmal eben kurz reingeschraubt? Oder?
Blauen Gin.
Blauen Gin, ja, wahrscheinlich, genau. Also irgendwas ist doch ein bisschen verwirrt. Oder die Halbzeitpause war, ich meine, die meisten Szenen waren ja in der zweiten Halbzeit. Vielleicht war echt der Pausentee, wie man so schön sagt. War da doch ein ordentlichen Schuss drin, du.
Verschärft, meinst du?
Ja, weiß ich nicht. Also ist echt schon sehr, sehr verrückt gewesen.
Ja, wie gesagt, aber dann der Lucky Punch, erste Minute der Nachspielzeit. Schönes Zusammenspiel, muss man auch wirklich sagen. Alvarez legt da sehr gut vor auf Poirier, der wirklich sehr sauber verwandelt, sah richtig schön aus.
Ja.
Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich nochmal so dermaßen jubeln konnte im Stadion. Also hat sich auch gut angefühlt.
Ja, ich glaube das. Ich hätte es auch gern gehabt.
Und dann halt kurzzeitig später der Abpfiff und tatsächlich zu wissen, alle, ja, wir haben gewonnen. Es ist ein Hauch Kampfgeist irgendwo noch in den Leibern zu spüren, was immer noch nicht bedeutet, dass wir irgendwas mit dem Klassenerhalt zu tun haben werden. Aber zumindest will man doch vielleicht nicht ganz mit der Titanic untergehen, sondern spielt die Musik bis zum Ende.
Ja, das hat Poirier, glaube ich, im Interview auch noch gesagt. Das ist dann zu Ende, wenn die dicke Frau singt oder so ähnlich. Auch so ein Musical-Spruch, glaube ich, irgendwie so. Und da fand ich es auch interessant, dass er dann auch was zitiert hatte, sagte, ja, Markus Baumert hat in unsere Gruppe geschrieben, komm, jetzt geht's um die Ehre, wir wollen uns hier vernünftig verabschieden, wo ich mir denke, warum jetzt? Warum nicht 10 Spieltage vorher? Sagt ihr, komm, es geht um den Klassenerhalt, wir wollen hier alles geben. Warum kommt jetzt diese Einsicht, wir müssen noch alles tun, wenn es denn so wahr ist? Ne? Also ich will nicht sagen, dass er jetzt lügt, aber ich wundere mich halt schon, dass jetzt diese Einstellung kommt, jetzt geht's um die Ehre.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Sprüche vorher auch gekommen sind, aber alle immer nicht gezogen haben und dann sagen, komm, jetzt hier, lass uns doch hier zu Hause. Wir haben noch 6.000 Leute, die noch wieder Entscheidungen gegangen sind. 6.100 Leute. Ich habe wirklich mit 1.000 Leuten locker weniger gerechnet.
Ja, Dito.
Und jetzt hat man heute ja auch gelesen, für das nächste Heimspiel sind schon wieder 6.5 verkauft.
Ja,
ich
sag,
wer kommt denn da alles, Junge?
Ja, Rot-Weiß-Essen. Ja, also erstmal alle Rot-Weiß-Essen da. Also der Gästeblock ist voll. Innerhalb von einer halben Stunde war der ausverkauft, glaube ich. Und da waren schon die Überlegungen, die Nord wieder aufzumachen für den Gegner. Nein, Scherz. Also unserem scheidenden Geschäftsführer ist alles zu trauen natürlich, aber das traut er sich hoffentlich nicht nochmal wieder.
Du meinst bescheidenen?
Oh, ich selbstverständlich, auch bescheiden, überragender Typ, definitiv.
Gut, die Männer sind abgehakt, würde ich sagen, kommen zu den Frauen.
Ja, wollte ich noch irgendwas sagen?
Wir sitzen hier noch ein bisschen, wenn es dir noch einfällt, kannst du nachher noch rausholen.
Ja. Nee, ich glaube eigentlich nicht so. Ja. Also das mit dem Interview halt, wie gesagt, das fand ich schon doch komisch. Ja, Poirier freut mich auf ihn, dass er das Tor gemacht hat, auf jeden Fall. Jetzt glaube ich
hat er sich auch im Spiel eigentlich verdient gehabt, muss man wirklich sagen.
Ja, ist halt auch so. Ist halt oft unglücklich und dann wird der Unmut auf den Tribünen logischerweise auch lauter und so, weil, ne, wenn du eine große Klappe hast und dann irgendwas nicht passiert, dann bist du halt so ein siehst du den Unmut so ein bisschen auf dich. Ja, aber er gibt halt immer alles und das auf dem Platz zumindest und das muss man ihm einfach hoch anrechnen und irgendwie mag ich ihn auch wenn er halt ein schwieriger Charakter ist. Und ja, wenn er in die Mannschaft passt, darf er gerne mit runterkommen. Aber das ist halt ein großes Wenn. Gut, egal. Kommen wir zu den Frauen, genau. Kommen wir erstmal zu der Hinfahrt zu den Frauen. Ich hatte eigentlich so mir vorgenommen, 1,5 Stunden so ungefähr vorher da zu sein. Da habe ich schon im Auto gesessen und gedacht, boah, das ist doch ganz schön viel sozusagen, die du dann da warten musst, theoretisch. Aber dachte, komm, dann fährst halt, ne, muss halt nicht heizen, genau.
Die Autobahn erledigt das für dich.
Ja, hat sie dann fast. Aber auch gedacht, ne, Sonntag, was soll schon passieren, ne, Stau wird's ja wohl nicht geben und so weiter. Die A1 hat sich gedacht, Kollege.
Ich kann Stau, ja. Wenn ich eins kann, ist es Stau.
Ja, wirklich. Ich war noch nie in Bremen auf Platz 11. Und deswegen habe ich einfach gedacht, ja, fährst du mal los, 1,5 Stunden vorher da, passt. Dann kannst du auch noch locker Parkplatz suchen, wer weiß, wie das da so ist. Und ja, war aber alles gut. Ich war ja eine Dreiviertelstunde dann vorher ungefähr da oder eine halbe Stunde vorher. War alles gut. Dann hatte ich mir überlegt, schon mir ein Stehplatzticket zu holen, weil ich dachte, ja, ne, stehen ist eigentlich ganz cool. Und stand halt in der Schlange bei Heim an, weil ich war mir auch nie wieder nicht sicher, gibt's hier Gästetickets, ja, bei Frauenfußball immer so eine Sache, da hast du meistens immer nur eine Tribüne offen und da sind dann alle drauf, weil Frauenfußball, da musst du keine Fantrennung machen, weil das ist halt...
Die verhauen sich nicht.
Die verhauen sich einfach nicht, genau. Das ist halt ein deutlich harmonischeres Fußball gucken als bei den Männern. Das ist einfach Fakt. Und ja, wahrscheinlich halt auch, weil die Emotionen dann nicht so extrem hochkochen. Vielleicht kommt das noch. Also Emotionen im Fußball wünsche ich mir auch bei den Frauen, dass man da auch genauso unterstützt wie bei den Männern. Dass man auch da genauso hingeht wie bei den Männern, als wenn man Fan des SV Meppen ist. Und ja, aber gut, das wird noch ein bisschen dauern in Deutschland. Das ist halt so. Gut, das stand ich da halt, wollte mir eine Karte holen und dann kam eine nette Bremerin zu mir und sagte, ich habe hier noch eine Sitzplatzkarte, die würde ich zum Heimpreis abgeben. Ich gedacht, ja, eigentlich wollte ich lieber stehen. Und dann sagte sie, wirklich? Ich soll auch besser sitzen eigentlich. Und sie habe ich gedacht, ach, weil die so nett war, habe ich dann gesagt, ja, komm, nehme ich, kein Ding. Gut, dann habe ich erstmal gesehen, als ich drin war, es gibt einen Gästebereich, habe mich schon ein bisschen geärgert, weil ich dachte, boah, jetzt musst du bei Bremen sitzen. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Ich möchte ja lieber bei Meppen sitzen, wenn da schon welche sind. Es waren relativ wenig Meppner da, würde ich sagen. Also im Sitzbereich waren es vielleicht 10 bis 20. Und im Stehbereich vielleicht ein bisschen mehr, aber gut, die Männer haben zeitgleich gespielt, ne? Da muss man dann sagen, gehe ich jetzt dahin oder dahin. Muss man dann entscheiden, was man dann möchte. Ich habe mich halt für das Spiel entschieden, wo der Klassen halt wichtiger war. Also wo das Spiel um die Klassen halt wichtiger war, ne? Hab ich ja vorhin schon gesagt. Aber gut, dann habe ich dann mal nett gefragt, ob ich in den Gästebereich darf. Es tut mir übrigens leid, dass wir noch nicht ins Spiel kommen, aber ich finde die Geschichte ganz nett. ob ich in den Gästebereich kam, hat der Ordner gesagt, der war auch total nett, hat gesagt, nee, ich kann dich hier nicht reinlassen, weil du hast ja Heimbereich. Und so habe ich gesagt, ja, das wird wahrscheinlich nicht voll werden da. Wenn das Spiel angefangen ist, das war in Wolfsburg zum Beispiel so, wenn das Spiel angefangen ist, darf ich dann da rein? Hat er gesagt, nee, eigentlich, aber weißt du was? Geh mal da hinten hin, da ist so ein Typ mit einer blauen Jacke, den fragst du einfach mal. Das ist hier der Leiter und so. Gut, ich bin da hingegangen, hab keinen Typ mit blauer Jacke gefunden, hab mir eine Wurst geholt. bin dann wieder zurückgegangen, hab zwei auch sehr nette Mappen da getroffen, die da vor dem Gästebereich saßen und auch gefuttert haben. Und dann habe ich gefragt, habt ihr was dagegen, wenn ich mich hinsetze? Sagte, nö, ist alles gut, wir gehen gleich rein. Und dann ja, scheiße, ich wollte auch wohl gerne rein, aber ich habe nur eine Heimkarte. Haben die gesagt, das ist kein Problem, wir haben auch Heimkarten, aber wir haben gefragt, wir dürfen rein. Habe ich gesagt, okay, cool, ich hänge mich an euch dran. So, dann kommen wir, ich spreche jetzt eben kurz zur Halbzeit, weil da haben wir uns auch unterhalten. Und da habe ich das halt auch in die Geschichte erzählt, die ich jetzt hier gerade erzählt hatte. Und dann sagte sie zu mir, ach, du warst der sich gekümmert hat. Ich so, nee, ich habe mich nicht gekümmert, ich habe niemanden gefunden, habe mir eine Wurst geholt. Und dann sagte, ah nee, der Ordner hat gesagt, da ist gerade einer losgegangen, der klärt das eben für euch. Siehst du, das war eine sehr coole Sache, dass,
also
niemand hat es geklärt. Wir waren die Hooligans im Gästebereich und haben alles randaliert, aber na,
ist gut. Und Flüger seid ihr doch.
Ja, das fand ich doch ganz nett, deswegen die Geschichte wollte ich kurz eben erzählen. Jetzt kommen wir auch zum Spiel.
Gut.
Na gut. Auch liebe Grüße an die beiden Nordhorner, mit denen ich mich auch sehr nett unterhalten habe während des Spiels die ganze Zeit. Noch Leverkusen-Fans, auch eine sehr interessante Mischung, haben auch sehr viel über ja, also ich bin ja eigentlich, ne, ich hab's ja nicht so mit solchen, in Anführungsstrichen, Vereinen, ne, mit Sponsor und so weiter, Aber die haben dann doch Herzblut für ihren Verein gezeigt und das ist auch in so einem Verein möglich und das sage ich dann auch mit großem Respekt. Freut mich das dann, die dann über Champions League, Europa League und so auch erzählt haben, dass die jedes Spiel gucken, wenn sie Zeit haben sozusagen oder wenn sie es einrichten können und so weiter. Deswegen waren sehr, sehr nett und bin mal gespannt, wann man sich dann mal wieder im Gästebereich oder im Heimbereich irgendwann mal wieder sieht. Ach, so, ja, das war die Geschichte vor dem Spiel und ja. Jetzt kommen wir wirklich zum Spiel. Es gab zwei Änderungen vor dem Spiel. Lisa Josten durfte nach Gelbsperre wieder rein für Maxuti und Mai Hirata für Andrade. Das war ein überraschender Wechsel, weil Hirata einmal raus gewesen wegen einer Oberschenkelverletzung, offiziell gemeldet. Dann saß er ein Spiel auf der Bank und dann war sie zwei Spiele wieder aus dem Kader raus, wo ich mich dann gefragt hatte, okay, hat das jetzt doch Leistungsgründe und keine Verletzungsgründe? Und nach dem Spiel würde ich sagen, es muss Verletzungsgründe gehabt haben, weil ich würde fast sagen, Mai Hirata war über das ganze Spiel gesehen die beste Spielerin. Aber ja, kommen wir gleich dazu. Ich habe nämlich noch eine Meinung zur ersten und zweiten Halbzeit bei Lisa Weiß zum Beispiel, Lisa Marie Weiß. Aber das Spielsystem war auch wieder 4, normalerweise spielen wir 4-2-3-1. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben 4-3-2-1, weil wir haben ohne Zehnerin gespielt. Lisa Josten war mir viel zu offensiv, um als Zehnerin auf dem Platz zu stehen. Milla Punsa, die normalerweise im Zentrum auf der 10 spielt, war jetzt auf links. Und dann hatten wir halt noch Mai Rata, Norin Günnewig und Athanasia Moraito. Die waren aber mir zu defensiv sozusagen, um als Zehnerin zu gelten. Ganz vielleicht muss man sagen, dass Hirata etwas offensiver war, aber man hat auch schon gesehen, dass das Spielsystem darauf ausgelegt war, wir kontern, was im Zentrum passiert, ist uns erstmal egal. Ja, hat mehr oder weniger gut funktioniert. Das Kontern war okay, würde ich sagen. Aber insgesamt fand ich, dass Bremen ist jetzt ja auch nicht so die Übermannschaft, logischerweise. Also die sind ja, die haben, glaube ich, 3 Punkte mehr als wir. Und spielerisch auch etwas limitiert, so wie wir halt. Aber man hat ihnen so viel Platz gelassen, dass die halt eigentlich so das Ballbesitzspiel, da waren sie richtig stark. Das hat man so ein bisschen ja doch erkennen können, dass die in ihren starken Phasen und wenn sie mal durchgebrochen sind, vor allen Dingen auf unserer rechten Seite, da gab's das, da hat mir das Abstimmung, die Abstimmung zwischen Lissi und Kara Bartmann überhaupt nicht gefallen, so richtig, weil da, also, und auch noch, dass die Bremerin halt Geschwindigkeitsvorteile hatte, aber da kannst du halt nichts für, aber da musst du das halt irgendwie stellen. Und das hat nicht so gut funktioniert. Bremen deswegen richtig gut angefangen, hatte gute Angriffe, ich glaube, in den ersten 5 Minuten schon eine Riesenchance, die knapp am Tor vorbeiging. Aber dann wurde Meppen auf einmal wieder besser. Hatte dann auch, also ich kann da auch nur jedem raten, vielleicht die Highlights sich mal anzuschauen. Die zwei besten Chancen hatte Lisa Josten bei dem ersten in Anführungsstrichen Chance, weil da war der Angriff richtig gut und sie ist, kam halt nicht an den Ball ran, ist nicht ran, konnte nicht reingrätschen oder wie auch immer. Und der zweite, wo sie es dann geschafft hat, auch ähnlicher Angriff, auch über rechts, Anna Markgraf, hat den Ball reingebracht und sie steht 1 oder 2 Meter vor dem Tor und schafft es nur leider, den Ball an die Unterkante der Latte zu schießen.
Nein!
Ja, wirklich krass, wie man also den nicht machen kann. Ich meine, klar, das ist halt sehr unglücklich. Man hat schon die deutschen Dinge im Fußball gesehen, aber ja, das war schon sehr, sehr bitter, weil das wäre halt so perfekt gewesen. Du hast dich gerade aus der Schwächephase rausgearbeitet, in deine starke Phase rein, triffst dann endlich mal wieder, weil wir haben ja diese Saison noch nicht so viele Tore gemacht und wir haben dieses Jahr noch nicht gewonnen. Das war der erste Punktgewinn jetzt, dieses 0-0 in diesem Jahr. Und gegen Bremen gerade, direkter Konkurrent, das wäre halt schon perfekt gewesen. Und auch Lisa Josten jetzt nach Sperre wieder da. Jemand, der immer wirklich mal lucht fürs Team und so weiter, belohnt sich jetzt endlich mal wieder. Aber ja, es hat halt nicht sollen sein. Und dann war es halt, wie es kommen musste. Bremen wurde wieder besser. Also die erste Halbzeit war spielerisch, würde ich sagen, schwach von beiden wohl, aber sehr interessant. Also wirklich, wie das hin und her geschwankt ist. Auch so geschwunktete ist. Und dann auch wirklich gute Chancen. Bremen hatte noch ein Tor, was richtigerweise abgepfiffen wurde, weil sie den Ball sich selbst, also sie hat sich selbst mit dem Ball angeschossen an die Hand. Das ist ja kein strafbares Handspiel, wie man so weiß. Wenn man sich selbst den Ball anschießt. Aber wenn daraus ein Tor erzielt, muss es abgepfiffen werden. Von daher vollkommen richtig. War aber irritierend, weil sie zeigt halt zum Punkt. Ne? Aber das hieß halt nur Stürmerfoul oder wie auch immer. Oder halt Handspielfoul, wie auch immer. Aber im ersten Moment dachte man sich, da war das drin. Sie zeigt auch einen Punkt. Das war klar Hand. Wieso gilt das? Und das waren auch so die ersten SofaScore und Fußballtransfers, glaube ich, sind so zwei Apps, die ich auf dem Handy habe, die dann auch immer pushen, wenn ein Tor fällt. Und dann 1-0 Bremen, Tor, Ergebniskorrektur 0-0. Das war bei dem Lisa Josen-Ding auch so, weil da musste einer im Stadion gewesen sein und schon mal den Knopf gedrückt haben von wegen 1-0 Meppen oder 1-0 Bremen und dann scheiße, weg. Ja. Und bei dem 1-0 für Bremen, da hat er halt Fußballtransfers dann auch geschrieben, 1-0 Bremen und dann irgendwie 15 Minuten später Tor annulliert. Ich denke, hätte man auch ein bisschen schneller machen können, aber wir wussten ja, wie es ist. Jo. Und dann war ja eigentlich Halbzeit sozusagen. Wie gesagt, es gab fußballerisches Leckerbissen nicht, aber doch hochinteressant, was so die Chancen angeht. Auch nach dem Tor noch ein, zwei richtig gute Chancen von Bremen. Hat man dem wohl angesehen, dass die körperlich etwas stärker waren als wir, auch größer. Das heißt, viele, viele Standards und Kopfbälle war Bremen halt besser. Allein schon von der Physis her. Und es war kein brutales Spiel, würde ich sagen, aber es war doch, es gab sehr viele Behandlungspausen. Lisa Josten musste an der Schulter behandelt werden oder geguckt werden, ob da alles noch in der richtig sitzt. Julia Pollack musste ein bisschen behandelt werden, was da jetzt genau, den Pressschlag war das genau. Kara Bartmann auf der gegenüberliegenden Seite, deswegen war es von unserer Tribüne nicht zu sehen, wurde auch in der Halbzeit ausgewechselt. Weiß ich jetzt nicht, ob sie lag auch öfter mal, ob das auch eine Vorsichtsmaßnahme war oder halt eine Maßnahme, so wir Bremen ist zu oft durchgebrochen, da müssen wir mal gegenwirken. Und ja, Lisa-Marie Weiß, das ist auch noch eine wichtige Sache, die angesprochen werden muss. Das war in der zweiten Halbzeit. Das war die 50. Minute ungefähr, also wirklich kurz nach Wiederanpfiff. Da hat es schon in der Halbzeitpause ordentlich geregnet. Mhm. Und in der 50. wurde das Spiel, oder nach dieser Aktion, weil hat der Starkregen eingesetzt und auch Gewitter und Blitze und alles. Ganz kurz, also wirklich nur einmal kurz gedonnert und geblitzt, aber Gott sei Dank, weil ich weiß ja nicht, ob das Spiel sonst unterbrochen worden wäre, nur wegen Regen, nur in Anführungsstrichen, weil der Regen war schon extrem massiv, deswegen nochmal danke an die eine Bremerin, die mir ihre Sitzplatzkarte dann überlassen hat. So schließt sie der Kreis. Aber ja, Lissi ist mit einer Bremerin zusammengestoßen im Kopfballduell, hatte sofort einen Druckverband am Kopf gekriegt. Deswegen, wenn da jetzt in der Halbzeitpause oder in der erweiterten Unterbrechung, in der erweiterten Halbzeitpause, wenn da nochmal drauf geguckt wurde bei ihr und gesagt oder dann wirklich untersucht wurde, dass das halt nicht wirklich weiter schlimm war, alles gut, aber ich hatte immer nervöses Zucken, wenn sie zum Kopfballduell hochging. Lisa-Marie Weiß habe ich vorhin noch kritisiert, so eine Abstimmung mit Kara Bartmann nicht so gut funktioniert, auf rechts viele Bremer Angriffe, jetzt aber in der Innenverteidigung wahrscheinlich die Beste auf dem Platz gewesen. Ja. Auch, aber wie gesagt, finde ich schwierig. Ich kann mich noch entsinnen, das war, glaube ich, gegen Turbine? Ich glaube, gegen Turbine war es, oder gegen Leverkusen. Wo sie dann halt auch eine dicke Beule am Kopf hatte, jetzt schon wieder einen mitgekriegt. Kopfverletzung und Fußball ist immer so eine schwierige Sache. Da wird ja immer so, nicht so richtig drauf geguckt, so von wegen, ja, die will wohl weiterspielen, dann ist wohl alles gut. Aber eigentlich muss man die Spielerin da, oder Spieler und Spielerinnen, ne, ist ja vollkommen egal, ob es Männer- oder Frauen-Bundesliga ist, da muss man dann eigentlich vor sich selber schützen, weil die werden immer sagen, dass sie weiterspielen können, weil die sind unter Adrenalin, die wollen nicht ausgewechselt werden. Aber manchmal muss man halt dann im Sinne der Gesundheit entscheiden. Aber deswegen hoffe ich einfach mal, dass da in der zweiten Pause dann drauf geguckt wurde und gesagt wurde, es ist nichts Schlimmes, es ist alles gut. Aber das ist halt echt schwer einzuschätzen, weil wie willst du das sehen, wenn du eine Gehirnerschütterung hast, wovon jetzt wahrscheinlich nicht auszugehen ist, dass das war, aber keine Ahnung, das sieht man halt nicht. Ne? Eine Platzwunde siehst du, wenn die Bremerin hat, glaube ich, auch eine Platzwunde gehabt. Aber Lisi hat da die ganze Zeit mit dem Turban weitergespielt und ja, schwierige Sache. Ja, fußballerisch gibt es eigentlich fast nichts mehr zu erzählen. Also der Platz war unfassbar tief. Nochmal Props an die Stadionregie, die Singing in the Rain in der Pause und Under the Sea von Ariel gespielt haben. Das ist schon sehr cooler Humor gewesen. Das kann man mal machen. Aber spielerisch war nichts. Bremen hatte noch eine richtig gute Chance. Wirklich sehr frei gestanden, aber dann völlig verzogen, knapp übers Tor drüber. Meppen hatte eine interessante Chance, also einen Abschlag von Sieger, der dann von der Bremerin dann zur Torhüterin zurückgespielt wurde, ungenau, aber das hat die Torhüterin leider sehr gut weggeklärt, also mit der Brust angenommen und dann nach vorne gepearlt, das hat sie dann ganz gut gemacht, aber sonst gibt's eigentlich nichts zu erzählen über das Spiel so richtig. Es war in der zweiten Halbzeit kein Fußball mehr, das ging halt auch nicht, der Platz war tief, als die Spielerin gerade wieder auf den Platz kam, dann ein hoher Ball, wie dann so das Wasser weggespritzt ist oder wenn da mal gegrätscht wurde und so. Das sah schon krass aus, wie tief der Rasen dann war. In der kurzen Zeit hattest du echt massiv geregnet, das ist halt einfach so. Und dann ist Fußball halt nicht möglich. Wenn hier irgendjemand ein Tor gemacht hätte, wäre das Spiel vorbei gewesen, weil dann stellst du dich mit 10 Mann ins Tor rein und dann ist das Spiel durch.
Ja.
Aber es hat nicht sollen sein, es ging 0-0 aus. Ich sag mal, 90 Minuten betrachtet, verdient. Wir hatten in der ersten Halbzeit halt diese eine Riesenchance und Bremen hatte in der zweiten Halbzeit eine gute Chance und dann insgesamt halt auch ein bisschen Chancen plus, war noch spielerisch etwas die bessere Mannschaft und das sind halt so die Punkte, wo man sagt, ja, 0-0 ist dann doch im Endeffekt verdient. Bringt uns jetzt nicht so ganz weiter, wir sind jetzt einen Punkt vor Duisburg, gegen die es jetzt am nächsten Wochenende geht, oder am übernächsten Wochenende besser gesagt, weil jetzt ist wieder Länderspielpause, so ein Bullshit. Erst war DFB-Pokalpause, jetzt wieder Länderspielpause. Es ist einfach ein Krampf, dass man jetzt wieder die Liga pausieren muss. Aber dann geht's zu Hause gegen Duisburg und da kann ich nur an jeden Mappner und an jede Mappnerin appellieren, bitte ins Stadion kommen. Das ist das wichtigste Spiel der Saison. Da entscheidet sich der Klassenerhalt. Wenn du das Spiel gewinnst, ist wahrscheinlich der Klassenerhalt zu 90% safe, sag ich mal. Wenn du jetzt verlierst, dann wird's nochmal sehr ungemütlich. Und das wollen wir alle nicht. Deswegen brauchen die Mädels unbedingt Verstärkung im Stadion. Gegen Bayern waren ja über 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer da. Und deswegen fände ich schon cool, wenn zumindest eine 2 davor steht, vor der Zuschauerzahl.
Ja, das wäre ja cool, wenn man das so ein bisschen wiederholen könnte, was bei Bayern halt los war. Ja. Zumindest zur Hälfte. Mhm. Ein bisschen mehr. Ein
bisschen mehr wäre nett.
Verdient haben sie es auf jeden Fall. Und,
und das ist halt das
Support brauchen sie auf jeden Fall.
Absolut, das wichtigste Spiel der Saison. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Gut, dann habe ich zum Schluss auch nochmal was zu erzählen. U17 Frauen. U17 Frauen gegen FC Hertha 03 Zehlendorf. Zweiter gegen Dritter in der B-Juniorinnen-Bundesliga Nord-Nordost. Ja, also wirklich auch ein wichtiges Spiel, weil, wer es nicht weiß, in den A- und B-Junioren- und Juniorinnen-Ligen wird der deutsche Meister, also es gibt ja immer 3 Bundesligen, es gibt die Bundesliga West, die Bundesliga Nord-Nordost und die Bundesliga Süd-Südwest. Da wird dann, da qualifiziert sich der Erste und der Zweite, wo in der Liga wohl letzte Saison der deutsche Meister herkommt. Weil du brauchst ja 4. Und die spielen dann in Playoffs den deutschen Meister aus. Das wusste ich so auch ehrlich gesagt noch nicht. Deswegen letztes Jahr bei den U17 Frauen war das, glaube ich, VfL Wolfsburg oder Hamburger SV. Einer von den beiden. Also deswegen haben wir mit Platz 1 und Platz 2 jetzt halt Playoff oder die Turnierrunde. Und mit einem Sieg, man hat jetzt, man hat ja 3-0 gewonnen, habe ich gar nicht am Anfang gesagt, hat man jetzt Platz 2 so gut wie sicher. Also Aurich wird man nicht mehr einholen können, die sind auf Platz 1. Die haben, glaube ich, 5 Punkte Vorsprung. Die haben wirklich auch ein sehr, sehr starkes Team. Da waren Lutz und ich ja, als wir da gespielt haben, da waren immer 600 Zuschauer da, auch schon krass für ein U17-Spiel. So viel hatten wir beim Frauenfußball nicht mehr in der zweiten Liga, glaube ich, meistens. Von daher richtig cool. Und die haben echt schon sehr, sehr guten Fußball gespielt und die werden sich Platz 1 nicht mehr nehmen lassen. Aber wir nach diesem Spiel auch nicht mehr Platz 2. Weil wir jetzt halt 8 Punkte Vorsprung haben und es sind, glaube ich, noch irgendwie, keine Ahnung, 4 Spiele oder 5 Spiele oder so. Und damit müsste man, glaube ich, wenn ich das noch richtig erinnere, im Kommentar bei Facebook war, dass wir gegen Leverkusen müssen. Aber ne, Angaben ohne Gewehr, kann man sonst vielleicht nochmal nachgucken. Aber ja, kurz zusammenfassend des Spiels, 3-0 gewonnen, 3-0, 3 Tore, Marlene Kropp, kein Hattrick, aber ein Dreierpack, richtig cool. Anfangsphase noch ein bisschen glücklich für uns, für Meppen. Übrigens, wer es nicht weiß, die U17 Frauen spielen in Herzlake ihre Heimspiele aus. Eintritt frei, kann man sich auch gerne mal angucken. Ist auch ein cooler Fußball, würde ich mal sagen. Anfangsphase etwas glücklich, Hertha lauerte immer so richtig auf unsere Fehler in Innenverteidigung. Die haben jetzt nicht so hoch angelaufen. Ab und zu haben sie uns auch mal bis zur Mittellinie kommen lassen und sind dann erst draufgegangen, aber haben dann immer auf schlechte Ballannahmen oder was auch immer gelauert, also immer die Innenverteidigerinnen unter Druck gesetzt. Und das hat in Anfangsphase gut funktioniert. Einmal starken Angriff über die rechte Seite, dann den Ball quergelegt, Schuss aufs Tor gehalten und dann der Nachschuss beim leeren Tor ein bisschen verzogen. Und das hätte schon das 1-0 für Hertha sein können. Aber war es dann nicht. Und dann fast im Gegenzug, 5 Minuten später, glaube ich, das 1-0 aus sehr spitzen Winkel nach starker Vorlage von unserer Innenverteidigerin Jule Pollmann, glaube ich, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Wirklich schöner, langer Ball aus ganz spitzem Winkel ins Eck. Also wirklich so ein Tor triffst du eigentlich in der Regel nicht, aber hier war es dann so. Und ja, großer Jubel. Und aufs Spiel hat sich so hingeschlagen, dass du dann halt ja, ein, ich sag mal, Spiel auf Augenhöhe hattest. Wir hatten mehr Spielanteile. Hertha, wie gesagt, etwas mehr auf Fehler gelauert. Das hat sich nicht geändert, aber es war halt eher so ein vorsichtiges Spiel auf Augenhöhe. Und in der zweiten Halbzeit dann direkt der Doppelschlag. Innerhalb von 2 Minuten haben wir dann das 2:0 und das 3:0 gemacht. Und mein Kopf auch wieder, wie vorhin schon gesagt, richtig stark. Und damit war das Spiel durch. Also da war klar, da erholt sich Hertha nicht mehr. Die waren danach auch ein bisschen von der Rolle. Hatten auch viel Spielpech, muss man sagen. Ein Tor hatten sich wohl verdient gehabt insgesamt, aber wir hätten auch noch 1-2 Tore mehr machen können. Man hatte nie das Gefühl, dass hier noch irgendwas anbrennt, aber man hat schon etwas Chancenwucher betrieben, was ich schon sagte, und hat dann das 3:0 aber souverän nach Hause gefahren und ja, gegen den dritten 3:0 gewinnen. Das ist ja eigentlich schon eine klare Ansage, wer hier Herr im Haus ist oder Frau im Haus ist in dem Fall. Von daher, ja, war es ein schönes Fußballspiel. Und jetzt ist man qualifiziert quasi für die Playoffs und ich bin mal gespannt, wie es dann so laufen wird, ob wir gute Chancen haben, Deutscher Meister zu werden. Ne? Ist man jetzt auch nicht so gewohnt, dass der erstmal mit einem Deutscher Meister werden kann.
Ja, warten wir mal ab. Warten wir mal ab, was passiert.
Kann ich auch nicht so einschätzen. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wer so in die Playoffs jetzt kommt. Ich habe jetzt die Tabellen gerade nicht so vor Augen. Aber wenn man so überlegt, Wolfsburg ist ja in unserer Liga logischerweise und die sind hinter uns, weit hinter uns. Und das ist dann ja auch schon so ein Ding. Vielleicht sind die Bayern-Frauen ganz gut, Frankfurt wahrscheinlich aus dem Westen. Wer könnte da noch kommen? Gutes Westteam. Ist Frankfurt West oder Südwest eigentlich?
Keine Ahnung.
Schwierig. Aber gut, egal. Werden wir dann sehen. Aber Leverkusen ist ja dann scheinbar dann derjenige, den es dann erstmal zu schlagen gilt. Und schauen wir mal.
Ja, siehst du. Ja, das war's dann auch für heute. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, Lukas, die Gretchenfrage noch. Samstag, Herrenfußball, erste Mannschaft, ja, klar, oder
guckst du an? Guck ich. Ja, ich habe das jetzt nicht boykottiert, weil ich sage, die sind alle scheiße, ich habe da keinen Bock mehr drauf.
Okay. Ich hab das halt. Ja, ich wusste nicht, ob irgendwas zeitgleich noch stattfindet.
Ich glaube, alles gut. Ich hätte mir wahrscheinlich auch, normalerweise würde ich ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel immer vorziehen. Wenn die Männer halt nicht so krass abgeschlagen wären, wäre die Wahrscheinlichkeit auch hoch gewesen, dass ich mir das dann angeguckt hätte, aber ne, die Wichtigkeit war jetzt in diesem Fall ausschlaggebend und da haben die Männer halt gegen die Frauen den Kürzeren gezogen und ja, deswegen, nee, ich gucke Wiesbaden definitiv an, wenn nichts dazwischen kommt.
Ich würde sagen, wir gucken das zusammen an.
Ja, klingt nach dem Plan. Und ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, also wie ich bin Donnerstag und Freitag nicht da, aber das Spiel ist ja Samstag und da sollte dem eigentlich nichts
entgegen. Das klären wir im Privatbereich.
Privatbereich.
Da geht euch nichts mehr an, so was wir jetzt noch reden werden, von daher sage ich jetzt tschüss.
Ciao.